ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche gerne mit meinen Gästen über ihre besonderen Lebenswege. Und eine, bei der es alles andere als glatt lief, das ist Stefanie Heinzmann.
Talk mit Thies.
Das ist so das Magische am Leben. Es geht einfach weiter. Ein Bein tat ja so weh und ich habe mir mit 16 immer gewünscht, mit 17, dass man mir das Bein bitte abnimmt. Kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich wünsche mir so sehr, einen Unfall zu haben, weil ich so gerne im Krankenhaus wäre. Ich war so müde und erschöpft und ich konnte überhaupt nicht. Ich war die ganze Zeit heiser und war dann an so einem Punkt, also Stefanie, wenn du singen willst, musst du halt essen. Und alle sind so nett und ich habe mich gefühlt wie so ein Kartoffelsack, der da jetzt hinspaziert und dachte so, ich habe es nicht verdient, hier zu sein. Ich muss hier richtig, das ist ja hier eine Therapiesession, sag mal.
Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen aus der Schweiz. Mentale Gesundheit ist mittlerweile ein zentrales Thema für sie, nicht nur in ihrer Musik. Sie selbst macht seit 20 Jahren Therapie, was ihr Leben sehr bereichert hat. Und das aktuelle Album Circles ist sogar in enger Zusammenarbeit mit ihrer Therapeutin entstanden, weil jeder Song für eine bestimmte Phase ihres Lebens steht. Über einige dieser Songs werden wir natürlich in diesem Podcast sprechen, genauso wie über die düsteren Zeiten, die sie hinter sich hat, vor allem die als Teenager. Wir haben uns in Berlin getroffen, sie kam aus der Schweiz eingeflogen. Sie wohnt ja am Thuner See in der Schweiz, genießt dort ihre Freizeit und ihre Ruhe als Ausgleich zum Popstar-Dasein. Und Stefanie ist eine Erscheinung, die so viel Positives ausstrahlt und so viel Bodenständigkeit hat. Jede Begegnung mit ihr ist eine Freude, vor allem auch, weil sie so offen über alles spricht. Auch über diesen Moment, als sie bei einem Kollegen auf der Bühne stand, vor ein paar Wochen erst, und sie kurz vorher eine Panikattacke hatte und sich einfach nicht würdig fühlte, um mit ihm auf der Bühne zu stehen. Und das nach 18 Jahren als einer der beliebtesten Popstars der Schweiz. Es gibt ein paar tolle, sehr liebenswerte Einblicke in ihr Leben und letztlich auch in ihren Kopf. Im Leben und vor allem auch bei Steffi geht es ganz viel um Dankbarkeit. Die tut uns gut, die ist sehr wirkungsvoll. Ich zum Beispiel bin sehr dankbar für dieses wunderbare Gespräch. Am Anfang sprechen wir übrigens gleich über Musicals. Wir hatten vorher noch eine Viertelstunde Zeit und da sind wir gleich sofort bei Musicals gelandet. Ah ja, weil eine Freundin von mir dort am Thuner See, wo sie wohnt, in dem Musical Grease mitspielt gerade und Steffi auch schon Karten für diese Premiere hatte. Viel Spaß, ist eine richtig schöne Stunde, richtig schöne Stunde.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag. Das ist schön, danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, sehr gerne. Hey, Musical-Fans unter sich,
ja,
verstehst du?
So nämlich. Wir haben jetzt gerade schon bestimmt eine Viertelstunde uns über Musicals unterhalten.
Ja, und du hast mir erzählt, und das fand ich wirklich spannend, dass ihr einmal, wenn ihr auf Tour seid mit der Band, einmal während der Tour so eine Musical-Nacht im Tourbus macht.
Ja, und das ist so lustig, weil die das angezettelt haben, sind vor allem meine Background-Sängerin Leslie und mein Lichtmann Lukas und die beiden können wirklich auch so alle Songs auswendig. Es ist wirklich zauberhaft und das heißt, einmal im Jahr sitzen wir im Nightliner und dann läuft wirklich also die ganze Nacht ein Musical-Song nach dem anderen und dann hat irgendwer auch mal den Laptop aufgestellt, damit man den Text mitlesen kann, weißt du, sonst, echt? Es ist wirklich Karaoke, Musical-Karaoke dann.
Okay, was ist dein liebster Song, den du rausgegrillt hast?
Oh, ich weiß es nicht. Ich habe dir das gerade auch schon verraten, ja. Ich bin wirklich ein großer, großer Fan von Mary Poppins. Und ich liebe halt auch die Verspieltheit von diesen Songs, ne? So, zum Beispiel auch gerade ein Löffelchen voll Zucker oder supercalifragilisticexpialidocious, ne, so Sachen. Ich liebe diese Verspieltheit da drin, muss aber jetzt auch sagen, dass ich jetzt gerade auch Wicked entdeckt habe, ja. Und die Songs sind ja der absolute Wahnsinn. Also ja. Ich lasse mich schon gerne verzaubern.
Was ist das auf Deutsch mit dem ein Löffelchen von Zucker? Wie lautet die Zeile mit dem Löffelchen von Zucker?
Ein Löffelchen voll Zucker. Ein Löffelchen voll Zucker. Ich bin so wahnsinnig textschwach, aber melodienstark.
Oh ja, oh, da magst du bestimmt auch The Sound of Music.
Oh ja, also ganz ehrlich, ne, Musical ist einfach so eine ganze Welt.
Ja.
Und ich finde auch immer so ein bisschen, da findet doch eigentlich jeder was. Also es gibt ja auch so viele verschiedene Arten von Musicals. Ja. Deswegen, ich lasse mich gerne verzaubern.
Die kein Musical mögen,
ja,
die mögen The Book of Mormon.
So.
Weißt du, für alle, die Musicals
so
hassen.
Richtig, ja.
Die finden ein Zuhause bei The Book of Mormon.
Siehst du, also gibt's für alle was.
Ja, aber schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Eingeflogen aus der Schweiz.
Ja.
Volljährig geworden dieses Jahr.
Knapp.
Als Musikerin? Als Musikerin?
Ja, das stimmt.
Wo warst du mit 18? Was hast du gemacht mit 18?
Mit 18 war ich in Brieg im Wallis in der Schweiz.
Mhm.
Das ist in den Walliser Alpen. Auf einer Schule, die sich nannte die Handelsmittelschule für Sportler und Künstler. Da wollte ich meinen Abschluss machen.
Künstlerin?
Naja, nee, das war eigentlich einfach ein Fachabi, tatsächlich. Mhm. Und diese Schule ist so aufgebaut, weil wir natürlich in den Schweizer Alpen sehr viele SportlerInnen haben, mit Skisport und diese ganzen Schneesportarten. Und da hat man mal irgendwann die MusikerInnen auch noch mit reingenommen. Und deswegen habe ich diese Schule gemacht, weil ich damals schon sehr viel gesungen habe. Ich hatte Bands, ich habe im Chor gesungen, im Musical, ich habe überall gesungen. Und deswegen war ich auf dieser Schule und bin dann aber eher zufälligerweise dann zu einer Castingshow gegangen, zu Stefan Raab, und habe die dann erstaunlicherweise gewonnen und seitdem nie wieder an der Schule gewesen.
Okay, also mit 18 warst du bei Raab.
Ja.
Das war mit 18.
Richtig.
Genau. Ja. Ich finde diese Schulmischung aber auch irgendwie total kurios. Das gibt es auch nur in der Schweiz,
großartig,
oder?
Großartig, ne?
Skifahrer und Künstler.
Das ist großartig.
Beste Skifahrer und Künstler.
Das
super.
War toll aufgebaut. Wir durften immer morgens dann zur Schule gehen und nachmittags konnten dann alle zum Training fahren.
Oder in den Proberaum, ne? Steffi, wir wollen dich bevor wir über den harten Rock'n'Roll sprechen und nicht Musicals,
ja,
wollen wir dich nochmal mit einer kleinen Runde begrüßen. Halt, vorher muss ich mal kurz fragen, übernachtest du in der Stadt heute?
Nee,
okay,
leider nein.
Alle Hotelbesitzer sind sehr froh.
Warum?
Johannes Oerding hat mir neulich erzählt, von dem Augenblick, als er ein Hotelzimmer zerstört hat. Und in seiner Aufzählung war Stefanie Heinzmann dabei.
Ich hab mit ihm zusammen ein Hotelzimmer zerstört.
Hat er gesagt.
Wirklich?
Ja.
Da muss ich nochmal mit ihm sprechen. Ich war jung und kann mich nicht mehr dran erinnern.
Das war bei Sing Mein Song, glaube ich, als ihr aufgezeichnet habt. Habt ihr zusammen Sing Mein Song gemacht?
Ja, wir haben zusammen Sing Mein Song gemacht.
Und da war das. Und Johannes,
ja,
das darf man jetzt nicht so laut sagen, beschwerte sich noch darüber, dass die Hotelbesitzer gemeckert haben, dass sie das Hotelzimmer kaputt gemacht haben. Denn er sagte, hey, wenn Johannes Oerding und Stefanie Heinzmann und so und so ein Hotelzimmer zerstört, das ist doch super Werbung.
Lustig. Ich kann, jetzt, wo du das erzählst, kann ich mich tatsächlich daran erinnern, dass der Hotelmanager sich beschwert hat. Aber ich muss gestehen, ich bin halt nicht so eine Partymaus, ne? Das heißt, ich kann mich an den Abend erinnern, aber ich bin relativ früh gegangen. Das heißt, die Zerstörung habe ich nicht mitbekommen. Ich hätte jetzt so gern so eine coole Geschichte erzählt, aber die habe ich leider nicht auf Lager. Aber ich kann mich dran erinnern.
Siehst du mal. Und das ist ja auch gar nicht witzig, das Zimmer kaputt gemacht werden.
Nee, finde ich gar nicht.
Also, ne?
Nein, kaputt machen wir hier gar nichts.
Nein.
Ich bin ja im seichten Pop zu Hause, da wird nichts kaputt gemacht.
Ist seichter Pop?
Nein, überhaupt nicht.
Also seichter Pop
überhaupt
ist
nicht.
Es ja nicht. So, also, kurze Begrüßungsrunde. Beschreibe eine typische Geste für dich, wenn du zu Hause in der Schweiz bist.
Eine typische Geste, wenn ich immer wenn ich zurück nach Hause komme, das wird heute Abend ja dann wieder passieren, ich werde zurück nach Hause fliegen, also nach Zürich, dann fahre ich mit dem Auto 2 Stunden bis ins Berner Oberland. Und immer wenn ich mit meinem Auto ankomme, bei meinem Haus, mein Haus heißt Hildi, das ist ein uraltes Haus, das ist 1920 gebaut worden. Und immer wenn ich da ankomme, sage ich, hallo Hildi!
Und antwortet Hildi oder rufen bei euch nur die Berge zurück?
Naja, es rufen die Berge zurück, aber sie antwortet im Geiste. Sie macht die Tür auf, das hilft.
Okay, was hast du noch alles, was Namen hat?
Alles. Mein Auto heißt Athena. Dann
Dein Auto heißt Athena?
Ja, mein Auto heißt Athena.
Das ist lustig.
Ich habe einen ganz tollen, mein Schatz, mein Zuhause und deswegen, sie heißt Athena.
Eine meiner liebsten Künstlerinnen aus der Schweiz
heißt Athena. Auch eine meiner absolut Lieblingskünstlerinnen. Die ist ganz toll.
Ich möchte, dass sie ein Duett zusammen singt.
Oh, das wäre wirklich
Passt
toll.
Das?
Ich glaube, alle wollen ein Duett
singt ja
mit ihr
sehr,
singen.
Auch das sehr ruhig.
Ja.
Obwohl, eigentlich nicht. Die ist schon auch sehr variabel.
Oh, da gibt's alles. Also die hat viele, viele Facetten. Die hat ja auch gerade Sing Mein Song gemacht
in der Schweiz.
Und auch da, also die ist wahnsinnig facettenreich. Und was ich aber an ihr so schätze, ist so in diesem jungen Alter trotzdem so stark so ihren Sound schon gefunden zu haben. Das ist ja wirklich da steckt viel Arbeit dahinter, das muss man einfach sagen. Deswegen ja, Athena. Und ich habe noch einen Plüschesel, der heißt Emil.
Ja.
Bei mir hat alles einen Namen. Alles hat einen Namen.
Woher kommt der Emil?
Emil ist mein längster Begleiter. Der hat mich, habe ich seit Teenagerjahren, also eigentlich in der Zeit, in der ich angefangen habe zu singen, ja, habe ich den geschenkt bekommen. Und der hat mich dann wirklich zu jeder Show begleitet. Und vor, ich würde sagen, 2 Jahren habe ich ihn in Rente geschickt. In 2 Jahren habe ich gesagt, so Emil, ich glaube, jetzt bist du genug rumgereist. Der hat jede einzelne Bühne mit mir mitgemacht. Und jetzt liegt er zu Hause am Fenster mit Seeblick. Der ist jetzt in Ruhestand.
Sehr schön. Und das Auto heißt Athena wegen Auto.
Nee, ich fand Athena so einen starken weiblichen Namen.
Okay.
Und deswegen, Athena ist für mich, ich fühle mich sehr sicher in meinem Auto. Ich fahre sehr oft und sehr gerne, auch oft nachts, auch sehr viel allein. Ich mache schon wirklich ein paar tausend Kilometer im Jahr. Und deswegen fand ich das so ein schönes Bild, dass Athena ist so eine starke Frau an meiner Seite.
Cool. Cool. Nenn ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Oh, das zum ich liebe ja Geräusche, ne? Ich bin ja auch so, ja, ich habe ein wahnsinniges Flair für Geräusche und ich liebe es zum Beispiel manchmal auch, wenn ich was höre, muss ich das so nachahmen. Ich weiß auch nicht, was das genau ist. Ich merke dann so, wie ich das so, irgendwie so mache ich dann so Geräusche, weil ich Geräusche so toll finde. Und ich finde, die schönsten Geräusche, meiner persönlichen Meinung, finde ich halt in der Natur. Ich liebe das. Eines meiner absoluten Lieblingsgeräusche ist Waldboden, auf Waldboden gehen. Das hat so ein dumpfes, aber trotzdem so ein raschliges, dumpfes Geräusch. Das mag ich wahnsinnig gern.
Fast nicht hörbar, aber in der Stille daneben schon.
Genau, aber es ist so, ja, oh, liebe ich. Und dann liebe ich es zum Beispiel, was Schnee mit der Akustik macht. Es ist ja so ganz still. Es ist der Wahnsinn, wie Schnee schluckt.
Ein einziger großer Proberaum. Mm,
wirklich, es ist so wunderschön. Und auch die Vögel bei mir zu Hause finde ich auch etwas. Oh, oder vor 2 Tagen hatten wir ein Wahnsinnsgewitter und es hat wirklich gedonnert, geblitzt. Es war windig. Und so in einem alten Haus dann zu Hause zu sein, da knarrt und knarzt. Und es ist wirklich, es poltert im ganzen Haus. Und das finde ich zauberhaft.
Sehr schön. Und dieses, was du gemacht hast, was war das? Was machst
ich
du?
Weiß es nicht. Ich hab nur gerade versucht, mich so dran zu erinnern, was ich dann meistens mache. Ich merke auch, dass wenn zum Beispiel Leute, es gibt ja Menschen, die haben dann so Angewohnheiten, die sagen dann immer, zum Beispiel, ne? Und ich finde das ja auch so was Schönes und ich merke, und es tut mir manchmal so leid, weil die fühlen sich, als würde ich sie nachäffen. Und das meine ich gar nicht. Ich finde das Geräusch so schön und will das dann auch spüren, wie sich das anfühlt. Deswegen, wenn dann jemand ganz oft macht, dann mache ich irgendwann auch weil ich das irgendwie schön finde.
So, und ein Geruch, der dich sofort in deine Heimat zurückkatapultiert.
Oh, das ist total abgefahren, weil im Sommer ganz altes, nasses Holz. Das katapultiert mich sofort. So sonnengegerbtes Holz, das dann nass wird.
Okay, das hat erinnert, was Motriges.
Ja, das erinnert mich sofort an die Alphütte in meiner Kindheit. Meine Familie hat eine Alphütte, da haben wir jeden Sommer verbracht. Und es ist so abgefahren, weil ich habe dir erzählt, ich bin jetzt in diesem alten Haus und das hat ja sehr altes Holz natürlich, über 100 Jahre alt.
Mhm.
Und immer wenn es regnet, riecht es danach. Und ich finde das so krass, dass ich jetzt an einen Ort gezogen bin, der manchmal so riecht wie meine Kindheit. Und das hat mich total geflasht.
Am Thunersee.
Ja,
da, wo Hildi steht.
Ja, richtig.
Da, wo Hildi steht. So, wir nähern uns einigen wichtigen Stationen deines Lebens.
Ja.
Mit folgender kleinen Aufgabe. Nenne 3 Orte,
ja,
die dein Leben am meisten verändert haben. Also richtig so Orte, richtig konkrete Orte, wo man stehen kann. Oder die man so GPS-mäßig sozusagen fixieren könnte. 3 Orte, die dein Leben am meisten verändert haben.
Also ich würde sagen, ein Ort ist sicher die Schanzenstraße 22 in Köln. Da steht das TV-Totalstudio. Und das hat mein Leben also maßgeblich verändert, zu 180 Grad. Und das habe ich nicht kommen sehen und umso schöner finde ich das, glaube ich. Das hat mich komplett verändert.
Sehr gut.
Dann würde ich sagen, hat mich verändert oder maßgeblich geprägt das Restaurant Eyholz in Eyholz mit E-Y-H-O-L-Z, Eyholz. Da bin ich aufgewachsen. Das ist das Restaurant von meinen, also das war, gehörte meinen Eltern oder sie, also sie haben es gepachtet. Und ich bin 17 Jahre meines Lebens da aufgewachsen. Und dieser Alltag in einem Restaurant als Kind, der Besitzer sozusagen, ist abgefahren, weil ich auf der einen Seite ist es so ein riesen Spielplatz, immer mit Leuten und man kann da reingehen und halt irgendwas zu essen bestellen und es ist immer viel los. Und gleichzeitig aber hat das natürlich auch dazu geführt, dass meine Eltern viel gearbeitet haben. Das Restaurant hatte 365 Tage im Jahr offen, also auch Weihnachten, Silvester, Geburtstag, immer. Und das hatte einen Impact. So, ich bin sehr schnell sehr selbstständig geworden. Meine Oma hat im gleichen Haus gewohnt, das heißt, ich war jetzt nicht allein, aber ich bin sehr schnell sehr selbstständig geworden und ich liebe das.
Okay, also du fandest es auch als Kind.
Ich habe es geliebt.
Dass die Eltern weniger Zeit hatten als vielleicht andere.
Ja, dass man muss sich, also es war eine wahnsinnig optimale Situation, weil das Restaurant lag 50 Meter von unserem Zuhause entfernt. Das heißt, wenn was war, konnte ich da immer hingehen. Meine Eltern waren auch schnell zu Hause. Es war sehr nah. Und deswegen war das, also es war so eine Erweiterung von meinem Zuhause. Und das war ein Spielplatz für mich. Und der dritte Ort, das finde ich jetzt interessant. Gibt es noch, was hat mir, welcher Ort? Oh, spannend.
Was war denn, kurze Frage zwischendurch, deine Lieblingsspeise im Restaurant, deine Eltern? Was hast du immer bekommen, wenn du im Restaurant warst?
Schnitzelpommes.
Ja, der Klassiker.
Richtiger Klassiker.
Heute auch noch?
Nee, heute, also meine Eltern haben das Restaurant nicht mehr, deswegen, Das ist schon okay. Aber Schnitzelpommes ist wirklich so das Kinderessen. Wenn ich manchmal low-mooded bin, dann brauche ich Schnitzelpommes vielleicht.
Aber es ist auch ein Erwachsenenessen,
ja, by the way. Ja, das stimmt, finde ich auch. Aber es erinnert mich immer so ein bisschen daran. Ich finde, das heilt so ein bisschen was in einem, wenn man auch mal schlechte Tage hat.
Okay.
Doch, ich glaube, was mich total geprägt hat, jetzt fällt es mir ein, die Elfi in Hamburg.
Oho.
Ja, die Elfi in Hamburg, das ist, war für mich, ich durfte letztes oder vorletztes Jahr, ich bin schlecht in Jahren, durfte ich mit dem Mickey's Takeover Ensemble zwei Shows in der Elfi spielen. Die waren beide ausverkauft und ich, das war ein Traum.
Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe noch kein Popkonzert in der Elfi erlebt, was auch nur halbwegs vom Sound zu gebrauchen war. Der Sound war halt in der Elfi geht gar nicht.
Ja, und das Ding war, es war halt kein Popkonzert.
Nee.
Es war halt ein ganz kleines Klassikkonzert. Wir hatten ein ganz kleines Setup, wirklich ein Ensemble. Mhm. Keine Drums, keine E-Instrumente. Ich hatte nicht mal In-Ears drin. Ne? Es war alles Monitor. Und dafür ist die Elfi halt perfekt. Ne?
Absolut,
also die Akustik, das hat mich, ich war so, ich glaube, es war deswegen für mich so besonders, weil ich habe in mir so geruht. Normalerweise bei solchen Konzerten bin ich wahnsinnig aufgeregt und stelle alles in Frage, mein Leben und mich und warum ich das hier tue. Und ich war so ruhig und gelassen und sicher und ich habe mich so ehrlich gefreut. Und dann bin ich so ruhig auf diese Bühne und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Ich bin so auf diese Bühne und dann haben wir den ersten Song performt und dann haben die Leute geklatscht und man ist in diesem Kessel da unten und diese Leute klatschen und diese Akustik und ich habe sofort angefangen zu weinen, ohne dass ich habe das gar nicht kommen spüren. Also ne, es hat sich gar nicht so angefühlt, so, sondern es hat mich einfach überwältigt. Und da kriege ich wirklich Gänsehaut. Und das war ein magischer Moment für mich.
Welches war der erste Song?
Colors von mir, genau. Also das Mickey's Takeover Ensemble. Mickey selbst hat die Arrangements von meinen Songs gemacht. Und wir haben einfach Songs von mir gespielt, klassisch arrangiert.
Du hast also gesungen wie die Colors.
Ja, vielleicht, genau. Maria Callas, so hieß der Song auch immer. Der nächste Song Maria Callas, bei uns im Insider.
So, und dann packe ich mit dir noch einen Koffer.
Komm.
Ja, den Koffer deines Lebens.
Okay.
So, stell dir vor, dein Lebensweg, und wir werden bestimmt über die eine oder andere Station natürlich, weil sie ja auch ein bisschen reflektiert wird in deinem aktuellen Album, auch noch gleich darüber sprechen. Stell dir vor, dein Lebensweg müsste durch 5 Gegenstände erzählt werden. Welcher Gegenstand im Koffer steht für deine Kindheit?
Oh, was für tolle Fragen packst du hier aus. Okay, für meine Kindheit, ein Gegenstand für meine Kindheit. Für meine Kindheit steht, ich überlege gerade, es ist wahrscheinlich, okay, doch, ich habe was. Meine Mama hat immer, weil ich habe natürlich mittags dann aufs Essen gewartet und meine Mama hat halt gearbeitet und die hat aber immer bevor ich gekommen bin, auf so ein, wie heißt das denn, jetzt musst du mir helfen auf Deutsch, in der Schweiz ist das ein Tischset, also diese Papiere, die man unter den Teller legt.
Okay, so diese eine kleine, ein Untersetzer.
Nee. Ja, ist einfach für ein...
Das ist eine gute Frage, wie heißt das?
Ich weiß
das
nicht, ist, wie das auf Deutsch heißt.
Kannst du einmal die...
Ja, weil es ist größer als ein A4-Blatt,
ja,
und das wird dann hingelegt, ein Stück Papier, und dann kommt da Gabel und Messer drauf und darauf wird dann das Messer, also das Teller gestellt.
Es ist schon ein Stück Papier.
Ja, es ist ein Stück Papier.
Ach, das haben wir bei uns nicht. Das haben wir nur im Restaurant.
Ah, genau, aber ich war
das
ja im Restaurant.
Das haben wir nur in ganz billigen Restaurants.
Deswegen, aber ich war ja im Restaurant und es war ein Arbeiterrestaurant.
Okay.
Und meine Mama hat vor jedem Essen, hat die mir Rechnung da drauf geschrieben, dass ich, währenddem ich aufs Essen warte, musste ich diese Rechnung beantworten, ne, die Fragen beantworten. Und das ist so mein Gegenstand. Und ich mag das so gern, weil meine Mama, die hatte wirklich viel zu tun in diesem Laden, ne? Also es war wirklich abgefahren. Und in der Mittagszeit hat sie immer noch die Zeit genommen, dieses, ich nenne es jetzt trotzdem Tischset, so hieß es bei uns, das immer noch vorzubereiten und da Rechnung drauf zu schreiben und mich sozusagen bei Laune zu halten. Und das ist ein sehr schönes Bild für meine Kindheit.
Wie warst du in Mathe dann?
Ich war okay in Mathe. Ich bin kein Mathe-Genie. Ich brauche viel Hilfe. Mir muss man das wirklich oft erklären. Und wenn ich mich dann dran setze, dann verstehe ich das. Ich bin ein sehr logischer Mensch. Aber ich bin kein Zahlenmensch. So.
Eventuell hättest du eine Note schlechter gehabt, wenn deine Mutter dir nicht diese Rechenaufgaben darauf geschrieben hätte.
So nämlich.
Oder?
Deswegen, absolut.
Also sehr, sehr spielerisch gemacht, sehr schön.
Super cute.
Perfekt. So, welcher Gegenstand steht für dein erstes Konzert, welches auch immer du aussuchst?
Das ist lustig, weil ich hatte tatsächlich mein allererstes eigenes, richtiges Konzert mit meiner Band Big Fish. Mhm. Da haben wir noch, das war eine Coverband, und wir saßen alle auf angemalten Holzapfelkisten. Das ist der Gegenstand. Ich saß auf einer orangefarbenen Apfelkiste.
Selbst angemalt?
Ja.
Ach, jeder hat seine angemalt?
Ja, jeder hat seine angemalt.
Und du hast Orange ausgesucht?
Ich habe Orange ausgesucht, ja.
Warum wohl?
Ich habe Orange geliebt. Orange war meine absolute Lieblingsfarbe als Teenager. Mhm. Mein ganzes Zimmer, alles war Orange, Gelb und Rot. Ich habe diese Kombi geliebt. Und das ist für mich einfach die Sonne. Ich liebe diese Farbe.
Und Lieblingsobst?
Oh, das ist schwer für mich.
Okay.
Ich liebe Obst. Ich habe eine wahnsinnige Vorliebe. Ich könnte dir sofort ein Lieblingsgemüse sagen, aber Lieblingsobst.
Oh, welches ist da? Okay, lass mich mal beraten. Lieblingsgemüse bei dir, Brokkoli.
Nee, tatsächlich nicht.
Blumenkohl.
Nee.
Sondern Paprika.
Wir hatten es doch gerade von der Farbe.
Ja, Orange.
Meine Lieblingsfarbe.
Deswegen habe ich übrigens auch nach dem Obst gefragt, weil ich wissen wollte, ob du gleich sagst Orangen.
Nee, lustig.
Weil du die Farbe so toll fandest.
Nee, aber beim Gemüse gilt das.
Ein oranges Gemüse. Ja, eine Papaya. Nein, eine...
Super klassisch.
Ja.
Ein klassisches Gemüse.
Achso, jetzt sind wir bei Gemüse.
Wir sind
bei Gemüse.
Ganz ein klassisches oranges Gemüse.
Karotten natürlich.
Ja, ich liebe Karotten. Aber Früchte könnte ich mich nicht entscheiden. Ich liebe Früchte.
Wie lange ich jetzt brauchte, um auf Karotten zu kommen,
Wahnsinn.
Oder?
Wahnsinn, ja, fand ich. Aber du warst noch lange bei den Früchten, deswegen.
Ja, das ist richtig. Okay, welcher Gegenstand steht für einen Rückschlag in deinem Leben?
Ich muss hier richtig, das ist ja hier eine Therapiesession, sag mal.
Ja, kostenlos.
Das ist ja wirklich kostenlos, das ist ja der Wahnsinn. Okay, welcher Gegenstand steht für einen Rückschlag?
Genau, Rückschlag
ja
oder
überlegen.
Niederlage
ja.
Oder irgendetwas, auf das du auch gerne verzichtet hättest
können. Oh, es mag wahnsinnig unwichtig klingen und es ist auch kein... Das ist jetzt kein Drama, aber wenn ich so an Rückschläge denke, ich bin ja wirklich wahnsinnig gesegnet durch dieses Leben gegangen und habe meine Lektion eher auf körperlicher Ebene gelernt. Aber wenn ich an einen Rückschlag denke, war das tatsächlich The Masked Singer.
Ach echt?
Und das war so abgefahren, weil ich habe da teilgenommen. Es war mein Geburtstag an dem Tag. Ich durfte keinem davon erzählen. Ich war alleine in diesem Backstage und habe mich darauf vorbereitet und habe diese Rolle gespielt und bin als Sängerin direkt in der ersten Sendung rausgeworfen worden, demaskiert worden. Ein Dalmatiner war ich. Deswegen ist der Gegenstand ein Dalmatiner.
Kopf.
Ja. Und es hat mich selber schon auch überrascht, wie sehr mich das getroffen hat. Also ich habe ein paar Tage gebraucht.
Aber warum bist du rausgeflogen? Also wer fliegt denn generell raus?
Unsympathisch. Ich hatte so eine Dalmadiva, hieß das Kostüm. Es war eine Dalmatiner mit so einem langen roten Umhang und einer Sonnenbrille auf. Und ich habe mich dann natürlich auch so bewegt. Und Leute mögen keine Divas. Und das fand ich total schade. Und das heißt, ich habe dann meine Stimme auch so verstellt. So divayesk. Und bin dadurch sofort rausgeflogen. Und das hat mich getroffen.
Aber ja, ich weiß, weil du bist als Sängerin, auch wenn du dich verstellt hast, als Sängerin bist du quasi fortgejagt worden.
Genau, und ich meine, Masked Singer, das weiß man ja, da sind ja nicht nur Sänger dabei. Mhm. So, aber trotzdem ist ja die Gesangsperformance das, was da ist so, und das, was bleibt. Und das hat mich wirklich getroffen, muss ich sagen.
Auf der anderen Seite hast du so gut gespielt, dass sie nicht eine Sängerin, die sie so
das
gar nicht
stimmt.
rausgeschmissen
haben, mein
erkannt
Gott.
Haben.
Also das Schöne ist, das ist jetzt ein paar Jahre her, damit komme ich jetzt super klar. Aber ne, ist mir gerade eingefallen, weil das hat sich nach einem, und ist so spannend, mein ganzes Umfeld hat das überhaupt nicht verstanden, warum mich das jetzt so trifft. Und ich konnte es auch nicht so sagen, aber es hat sich so, ich habe mich, wie nennt man das deutsche Wort, bloßgestellt gefühlt. Dieses Demaskieren, ne, dieser Moment, dieses Demaskieren und rausgeworfen werden, das hat mich getroffen in dem Moment.
Und dann noch professionelle Sängerin.
Ja, genau.
Wie hast du den Rest des Abends dann verbracht?
Oh, das war ganz furchtbar. Ich habe nur geweint. Ich habe wirklich nur geweint. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich wirklich 3 Tage durchgehend geweint. Mein damaliger Freund, der war wirklich so, was ist denn los? Und ich meinte, es hat, glaube ich, gar nicht mal so viel mit dieser Sendung. Das finde ich alles gar nicht so schlimm. Aber so dieses demaskiert werden in aller Öffentlichkeit, das fand ich, das hat mich getroffen als Sängerin. Hm. Spannend, ne?
Ja,
so im Nachhinein.
So, Gegenstand Nummer 4.
Ja.
Ein Gegenstand, der für deinen größten Erfolg, für ein absolutes Highlight in deinem Leben steht.
Ein Gegenstand, der für... Was ist denn mein absolutes Highlight?
Wann hattest du mal das Gefühl, ich stehe da jetzt wirklich ganz oben auf dem Olymp gerade und ich gucke runter aufs Tal, auf die Welt?
Ja, also interessanterweise ist das tatsächlich... da würde ich jetzt sagen, dass es Emil ist als Gegenstand, weil ich sehe den jetzt gerade, wie der da hinguckt. Ich bin
der kleine Esel, dein
genau,
Stoffesel.
Der kleine Esel, der da jetzt am Fenstersims sitzt und auf den See guckt. Und ich habe schon die letzten paar Jahre habe ich mich viel mit dieser Frage beschäftigt, was ist Erfolg? Ne? Mhm. Diese Frage, müsste man nicht noch erfolgreicher sein und wird da nicht noch mehr gehen? Und warum geht denn das Album nicht auf 1? Und habe dann die letzten Jahre so für mich festgestellt, mein Gott, ich bin so privilegiert aufgewachsen. Ich darf in der Schweiz leben. Ich bin 37 Jahre alt. Ich habe mir ein Haus gekauft.
Und das in der Schweiz.
Das ist völlig absurd.
Du kannst es dir leisten, in der Schweiz zu leben.
Das ist völlig absurd. Ich gucke morgens auf den See und Berge. Ja. Und das ist wirklich mein größter Stolz, dass ich das aus eigener Kraft erreicht habe. Und jetzt ist eigentlich, ich liebe es, Musik zu machen und will das so lange machen, wie ich kann. Aber ich versuche mich nicht mehr zu messen an Zahlen.
Sehr gut. Welche Position hatte das Album in Deutschland?
Ich habe keine Ahnung.
Ach, du weißt es wirklich nicht? Also ich weiß auch nicht.
Ich habe keine Ahnung. Weil
es mir auch völlig egal ist.
Den
KünstlerInnen ist es natürlich in der Regel nicht so egal.
Nee, es ist mir wirklich, also natürlich ist es mir nicht egal im Sinne von, natürlich wünsche ich mir, dass Leute die Musik konsumieren, weil ich stecke da so viel Liebe rein und möchte so gerne was teilen und was mitgeben. Aber die Zahl dahinter ist für mich nicht relevant.
Und Gegenstand Nummer 5.
Ja.
Welcher Gegenstand liegt symbolisch für die Zukunft in deinem Koffer? So schön, wie du gerade die Augen drunter schlägst. So richtig,
ja.
So, man merkt so richtig, so dieser Augenschlag geht so nach unten und du wanderst so richtig in dich.
Ja,
in die
Zukunft. Wirklich, ich finde das total schön. Das sind ganz schöne Fragen. Ich gehe jetzt total mit meiner Intuition und würde sagen, mein Tagebuch. Weil mein Tagebuch ist so ein stetiger Begleiter. Ich schreibe da nicht mehr jeden Tag rein. Es gab Jahre, da habe ich jeden Tag was reingeschrieben, auch Bilder reingeklebt. Jetzt ist es eher so ein Festhalten, auch so ein, ich bedanke mich, ich teile mit, das, was gerade da ist. Mhm. Und das ist für mich eigentlich ein schönes Bild für meine Zukunft. Ich versuche, da sind ganz viele leere Seiten und die sind noch nicht beschrieben. Und dann sind diese Seiten, die beschrieben sind und das darf so gehen. Und der Rest ist halt offen und es darf auch offen bleiben.
Ja.
Ja.
Hast du gestern was eingetragen?
Gestern war ich im Hotel und habe mein Tagebuch dann spontanerweise dann zurück ins Auto gelegt, weil es dann zu spät war.
Okay.
Und ich dann keine Lust mehr hatte. Ich wollte dann ins Bett. Aber heute Abend schreibe ich bestimmt was rein.
Gut. Du sprichst ja immer sehr offen, auch über die düsteren Zeiten, ja, die du durchlebt hast. Und es ist ja im Prinzip auch aus diesen Erlebnissen ein Konzeptalbum entstanden. Jeder Song steht für eine bestimmte Phase, mhm, in deinem Leben. Du hast mit Hilfe deiner Therapeutin hast du dieses Album entwickelt. Und du hast natürlich auch irgendwann mal die Tagebucheinträge auch aus diesen ganz schlimmen Zeiten dann auch gelesen. Welcher Tagebucheintrag hat dich wirklich erschreckt?
Mich haben die Tagebucheinträge, es gibt so ein Buch, das war gar nicht so ein klassisches Tagebuch, wirklich eine Seite nach der anderen. Das war wohl eine Phase, die ganz schön wild für mich war. Da war ich zwischen 16 und 17. Mhm. Ja, 16, okay. 17,5 würde ich jetzt mal sagen. Und da habe ich ein Tagebuch in das, also ein Notizbuch, in das ich wirklich random reingeschrieben habe. Also es gab keine Reihenfolge. Ich habe immer einfach aufgeschlagen und irgendwas reingeschrieben oder gezeichnet. Und es gab einen Beitrag oder einen Satz, den ich reingeschrieben habe. Da habe ich geschrieben, ich will nicht sterben, aber ich kann nicht mehr leben.
Okay. Mhm.
Und das fand ich so, ja, das fand ich traurig, das so zu lesen von einem jungen Menschen, der, wie gesagt, alles hat eigentlich. Aber ich hatte damals mit 16 einen Bandscheibenvorfall. Das hat zu vielen Schmerzen geführt. Viele Medikamente, die ich damals genommen habe. Ja. Die Medikamente haben dazu geführt, dass ich tatsächlich einen imaginären Freund hatte. Also mein Geist hat wirklich wahnsinnige Wege gesucht.
Wie hieß der?
Lester.
Warum? Lester?
Kann ich dir nicht sagen. Lester war einfach Lester und er hatte nur ein Bein. Weil ich habe damals ja auch, ein Bein tat ja so weh und ich habe mir mit 16 immer gewünscht, mit 17, dass man mir das Bein bitte abnimmt, weil es für mich unvorstellbar war. Das tut einfach so weh. Könnt ihr mir einfach dieses Bein abnehmen? Und das waren düstere Gedanken zu der Zeit, sehr, sehr düster.
Hast du das jemandem gegenüber mal geäußert, dass du gerne ein Bein abnehmen möchtest?
Ja, ich habe meinen Arzt gefragt, ob das geht.
Ja, und der hat aber zum Glück dich überreden können, das einfach doch zu behalten.
Ja, und der hat vor allem mir das natürlich auf einer anatomischen Sicht erklärt, dass das mit meinem Bein halt leider gar nichts zu tun hat, sondern das halt von der Beinscheibe kommt und dass der Nerv da drin ist. Aber es hat sich halt so angefühlt und das war eine dunkle Zeit, aber auch eine gute Zeit. Ich denke da gerne dran zurück, muss ich ehrlich sagen.
Weil sie dich dann auch geprägt hat natürlich. Genau. Und sie war ja aber wirklich dunkel. Also ich meine, erinnere ich mich, Mobbing erfahren in der Schule. Was man sich gar nicht vorstellen kann. Die kleine Stefanie war doch bestimmt ein total niedliches Mädchen. Warum wurde die gemobbt?
Ja, ich war auf jeden Fall ein nettes Mädchen, aber ich wurde gemobbt wegen Buffalo-Schuhen. Weil ich Buffalo-Schuhe anhatte und das fanden die doof. Und so, das Kinder manchmal, ne? Es ist dann, passt man irgendwo nicht rein, Klamotten, Stil, irgendeine Aussage und dann reicht das halt dafür und ich wurde dafür wirklich ein Jahr lang ausgeschlossen.
Ist irgendwann jemand später zu dir gekommen und hat gesagt, es tut mir so leid, dass ich mit unter den Mobbern war?
Nein, das ist auch okay für mich. Ich weiß, dass das damals Kinder waren. Also auch wenn ich habe Leute davon schon getroffen. Ich habe bestimmt auch schon wieder fast 10 Jahre her hatten wir eine heute habe ich lustige Deutsch-Wortfindungsstörung. Wie heißt das? Klassentreffen.
Ja.
Genau.
Wie heißt das auf Schweizerisch?
Weiß ich jetzt gerade nämlich auch nicht. Deswegen war ich gerade so im Schweizer es Klassentreffen. Und dann war ich mir aber nicht sicher, ob man das wirklich auch so sagt.
Ja.
Und da habe ich natürlich viele davon gesehen und ich habe einfach das so, also konnte das auch so anerkennen. Das waren alles Kinder. So, das hat da ja keiner mit Absicht getan. Und das sind gute Menschen. So, das war kein böswilliger Akt im Sinne, kein bewusster böswilliger Akt.
Es ist immer sehr wichtig, von Menschen zu hören, dass man nicht alleine ist. Deswegen ist es ja so wertvoll, dass Menschen wie du auch ganz offen darüber sprechen. Mhm. Deswegen tut es so gut, weil es einfach so normalisiert wird. Verstehst du? Es gehört einfach dazu.
Total.
Leute, wer eine Therapie macht, darf sich glücklich schätzen. Nicht, weil er sie braucht, aber weil er oder sie einfach die Möglichkeit hat.
Genau, das ist der Punkt.
Das ist das Tolle,
sind wir ehrlich, brauchen tun wir sie alle. Also ich meine, jeder von uns hat irgendwo einen Knacks, irgendwo mal einen Satz gehört, der einem wehgetan hat, irgendeine komische Einstellung. Also ich meine, das ist halt so, das ist wahnsinnig menschlich. Das Gehirn ist einfach unglaublich komplex und wir unterschätzen das manchmal. Weil ich meine, wenn ich jetzt hier reingekommen wäre, humpelnd und du hättest gefragt, was geht? Und ich hätte gesagt, ich habe mir das Bein gebrochen. Und dann würdest du sagen, warst du nicht beim Arzt? Und ich sage, nö. Das mache ich schon allein. Dann würdest du sagen, hast du den Verstand verloren?
Ja.
Na, da ist das komplett normalisiert. Aber das, das, den komplexesten Teil unseres Körpers, das Gehirn, da denken wir dann, das müssen wir alles selber erledigen. Das macht null Sinn für mich. Mhm. Null. Aber wirklich, da gibt es kein Argument, das mich da umstimmen könnte.
Ist das Lester da auf deinem rechten Unterarm? Weil du hast gerade so deinen Ärmel so hochgezogen. Ach so, nee. Und dann kam diese tolle Figur, nee, einfach dazu vorstellen. Was ist das für eine Figur?
Das ist eine ganz, ganz süße Figur von Jules Wenzel aus Hamburg, eine Tätowiererin, die auch Illustratorin ist. Und ich wollte ein Mädchen, also so ein bisschen non-binär, ehrlicherweise. Man könnte nicht sagen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist.
Ja, mit so einer Pudelmütze, mit so einer Hafenmütze.
So eine Hafenmütze und eine Latzhose und halt einen Rucksack an. Und dieser Rucksack symbolisiert, dass jeder auf dem Weg ist. Jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Jeder hat seine Geschichte. Und wir können da manchmal nicht reinsehen, aber wir können gemeinsam diesen Weg gehen. Und das ist, jeder Mensch hat seine Geschichte.
Und Teile der Strecke werden mit einem Eisenbahnwaggon gefahren.
Ja, richtig.
Oder was ist das auf deinem linken Unterarm?
Das stimmt. Das ist so ein Symbol für eine Reise tatsächlich.
Es ist wirklich so ein klassischer Eisenbahnwaggon, fast schon ein bisschen wie aus dem Wilden Westen.
Ja, das stimmt. Wirklich. Diese alten, also, alten, richtig. Sind eine zweite Klasse auch.
Zweite Klasse. Oh, ja. Sehr schön. Also es gab diese Zeiten, in denen du Mobbing erfahren hast. Du hast dich selber gehasst und du hast dich hässlich gefühlt und du hast dich gerätzt und du hast nie das Gefühl gehabt, dass du weiblich genug bist, hast irgendwann auch nicht mehr so gegessen. Mhm. Wann ging dir die Kraft aus?
Als das alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, zusammenkam, als mir das so klar wurde. Ich habe innerhalb von, glaube ich, 2 oder 3 Monaten habe ich wirklich 13 Kilo verloren. Ich habe mit 1,66 knapp 45 Kilo gewogen und das war einfach zu wenig. Ich habe mich verletzt, ich war wahnsinnig destruktiv mir gegenüber. Und spannend war, ich hatte ja nie den Plan, Sängerin zu werden. Ich komme aus einem total kleinen Dorf, da gab's, also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, ne, dass man das werden kann. Ich wollte einfach, mein Plan war es, Sekretärin zu werden und nebenbei zu singen. Das wollte, so habe ich mich gesehen. Und das aber war für mich ein Punkt, daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, dass ich hatte ja viele Shows mit meiner Coverband und mir ist die Kraft ausgegangen. Ich war so müde und erschöpft und ich konnte überhaupt nicht. Ich war die ganze Zeit heiser und war dann an so einem Punkt, also Stefanie, wenn du singen willst, musst du halt essen.
Hast du selber zu dir gesagt?
Das habe ich dann zu mir gesagt. Ich habe dann natürlich schon viel ambulante Therapie gemacht, aber ambulante Therapie in dem Falle jetzt, in der Situation für mich als junger Mensch und nicht zu unterschätzen, ich habe wirklich viele, viele sehr starke Medikamente genommen. Also das war dann... Der chemische Prozess in meinem Gehirn war auch nicht zu unterschätzen, was da alles in Schieflage geraten war. Und deswegen hat die ambulante Therapie einfach gar nicht so viel dann geholfen. Ich bin immer wieder sofort zurückgefallen. Und ich bin dann einfach zum Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich wünsche mir so sehr, einen Unfall zu haben, weil ich so gerne im Krankenhaus wäre. Und das ist natürlich total schlimm, sowas zu denken, aber...
Wo man einfach versorgt wird, wo sich jemand um einen kümmert.
Der eigentliche Wunsch in diesem Satz, in dieser Aussage ist, ich möchte einen Grund haben, dass man mich in Ruhe lässt und dass man sich um mich kümmert und mich in den Arm nimmt und mich behätschelt und tätschelt. Und dann habe ich mich angemeldet für die Psychiatrie, für die geschlossene Psychiatrie.
Was hat deine Mutter denn gesagt, als sie das hörte? Denn gerade für Eltern... ist es ja ein absoluter Schock. Man fühlt sich vermutlich so unglaublich hilflos.
Furchtbar. Ja, und auch schuldig. Und das schuldig. Ist ja das Spannende. Ja. Eltern übernehmen natürlich die Schuld, weil sie denken, was hätte ich denn anders machen sollen? Wie soll ich deine Probleme lösen? Und das war das Schöne an meinen Eltern. Ich glaube, die waren wahnsinnig überfordert natürlich, aber ich habe, es war vielleicht auch so ein bisschen Glück in allem, ich habe diese Entscheidung alle halt selbst getroffen. Also ich bin zu meinem Psychiater gegangen und habe gesagt, ich will in die Psychiatrie. Und zwar sofort.
Und das sagen nicht viele, weil sie oft auch gar nicht in der Lage sind, das so zu überblicken, beziehungsweise die Kraft sozusagen aufbringen können, diesen Schritt zu machen.
Ja, genau. Und für mich war einfach klar, ich habe gemerkt, okay, dieser Wunsch, ins Krankenhaus zu wollen, das muss ja irgendwie eine tiefere Bedeutung haben. Weil ich kann mir ja schlecht einen Unfall wünschen. Also macht ja überhaupt kein, also warum? Und da bin ich dann drauf gekommen und dann habe ich meinen Eltern das aber auch erst danach gesagt. Also als diese Entscheidung schon stand, bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich habe mich angemeldet für einen Therapieplatz in der geschlossenen Psychiatrie.
Die haben aber auch nicht immer alles mitbekommen, wie schlecht es dir ging, oder? Weil sie ja das Restaurant hatten. Und hat deine Großmutter das mitbekommen? Mehr als deine Eltern?
Das Spannende war, dass als ich dann In der Phase hatten die das Restaurant dann nicht mehr genau. Das war genau das erste Jahr, dass die das Restaurant nicht mehr hatten. Und das heißt, die haben das natürlich schon alles mitbekommen. Aber ich war ein Teenager. Ich habe mich geschämt. Ich habe nicht viel mit denen darüber gesprochen. Und meine Eltern haben einfach die Gabe, sehr viel Raum zu geben. Und einfach so mir das, die haben mir immer das Gefühl gegeben, wir sind da für dich, wenn du was brauchst. Aber die haben mich nie gezwungen zu sprechen. Die waren einfach da, die waren präsent. Und die haben mich dann auch in der Psychiatrie, ist mein Papa wirklich jeden Tag 45 Minuten dahin gefahren und hat mit mir Karten gespielt. Und der hat dann aber nicht gefragt, ja, und wie war es denn jetzt und worüber habt ihr gesprochen?
Gut.
Und das ist wirklich, boah, da ziehe ich so den Hut vor diesen Menschen. Das haben die ganz toll gelöst.
Die haben intuitiv, haben die ganz viel richtig gemacht.
Ja,
ne?
Richtig, genau. Ja. Also auch nicht immer diese Frage, ne, und was hätten wir denn anders machen sollen? Und was, das haben die überhaupt nicht, wahrscheinlich haben die sich selber schon diese Frage gestellt. Aber sie haben, wie du sagst, intuitiv gespürt, die Kleine kriegt das schon hin.
Ihr hattet also immer ein gutes Verhältnis dann offensichtlich zueinander.
Immer.
Ja, auch als das kleine Mädchen so ein Emo-Mädchen
total.
War.
Total.
Weißt du, wahrscheinlich mega grufti-mäßig drauf, war alles schwarz
ja,
und so.
Schwarze Fingernägel, Nietenhalsbänder, das volle Programm.
Aber es war immer auch okay für die, ne?
Ja,
lass
das war
machen.
Immer okay, genau, das war immer okay. Meine Eltern haben mich immer machen lassen. Die waren der Überzeugung, die macht das schon.
Dann hattest du ja einiges hinter dir, als es dann mit Raab geklappt hat und plötzlich alles losging. Ich weiß, dein Bruder hat dich damals einfach bei dieser Sendung angemeldet.
Genau.
Du hättest es von dir aus, hättest du ja nie gemacht. Wer hat dir denn geholfen, das, was jetzt auf dich zukam, zu verarbeiten, zu managen? Denn im Prinzip warst du ja in einer relativ labilen Phase.
In einer relativ wahnsinnigen labilen Phase. Ich war super labil, wirklich. Aber ich war schon auch immer ein bisschen Schmetterling. Also man muss schon sagen, ich bin schon auch immer jemand, der so, ach, guck mal, ach, guck, jetzt machen wir das. Ach, wirklich, das machen wir jetzt? Ja, dann machen wir das halt. Also ich hatte immer viele Ängste. Aber habe trotzdem immer alles gemacht. Und das ist irgendwie eine Charaktereigenschaft, die ich sehr gerne an mir mag. Habe aber natürlich trotzdem durch die Vorgeschichte, die ich hatte, halt natürlich immer auch dann noch währenddessen auch Therapie gemacht. Also dann auch Gesprächstherapie, viel dann aber auch energetische Therapie. Und das hat mir halt geholfen. Ich hatte ein tolles Umfeld. Ich habe eine tolle Familie. Mein Bruder war an meiner Seite. Und sonst, ich meine, wie jeder Mensch das macht. Man gibt halt irgendwie so sein Bestes und ist zwischendurch verzweifelt und zwischendurch läuft's und dann wieder gar nicht. Und es geht aber halt einfach weiter. Und ich glaube, das ist so das Magische am Leben. Es geht einfach weiter.
Du hast verschiedene Therapieformen ausprobiert, oder? Du hast jetzt von energetischer zum Beispiel auch gesprochen.
Ja.
Welche Form hat dich am nachhaltigsten beeindruckt oder dann vielleicht auch am meisten vorangebracht?
Für mich ist es definitiv die Energetik. Also,
was bedeutet das genau?
Ja, also das ist sozusagen, es ist ganzheitlich. Also es ist die Frage, ne, so ein System.
Es ist immer dieses ganzheitliche.
Ja, genau. Aber genau, also als Beispiel.
Ja.
Mein Körper reagiert sehr schnell auf Dinge. Also das heißt, wenn ich Schmerzen habe, irgendwo in einem Teil von meinem Körper, dann ist das schon eine Aussage. Also das heißt, ich gehe dann zu meiner Therapeutin und frage, okay, dieses Körperteil, wofür steht das in der chinesischen Medizin? So, was sagt mir das? Und zum Beispiel, keine Ahnung, Blasenentzündung, immer Identität. Hautprobleme, immer Identität. Unterer Rücken, Druck. Na, also es gibt immer gewisse Sachen, die der Körper einem mitteilt. Und man kann das natürlich auch ignorieren, dass also jeder wie er will. So. Aber ich kann nur von mir sprechen, dass ich gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Und wenn ich irgendwo Beschwerden habe, dann nehme ich die ernst. Und dann frage ich mich aber nicht, okay, welche Medikamente kann ich jetzt nehmen? Also ich nehme die dann trotzdem auch, weil ich habe trotzdem keinen Bock auf die Schmerzen.
Ja.
Aber ich frage mich, okay, jetzt habe ich die Schmerzen erstmal gecheckt, aber warum macht mein Körper das? Und das heißt, da gehe ich dann dran. Ich frage mich, was könnte ich ändern? Was in meinem Leben läuft gerade nicht nach meinem richtigen Gefühl? Was fühlt sich nicht gut an in meinem Leben? Wo müsste ich irgendetwas verändern? Und das klappt. Und das klappt fantastisch. Und ich liebe das. Und das ist für mich eine sehr langfristige Art und Weise, mit meinem Körper und mit meinem Leben umzugehen.
Lassen sich Antworten dann auch finden in absehbarer Zeit?
Absolut.
Ja,
auf jeden Fall.
Also Dinge, von denen du nicht weißt, dass sie da sind, dass die das eigentliche Problem sind, dann geht man in diese Therapie und plötzlich wird dir klar, daran lag's.
Ja, und manchmal
hätte ich doch eigentlich vorher schon dran denken müssen.
Ja, und manchmal sind das ganz kleine Dinge im Alltag, die man ändern muss.
Wie zum Beispiel, was kann das sein?
Ich hatte vor 3 Jahren einen Bandscheibenvorfall, der aber nicht geplatzt ist. ich war beim Arzt und der hat mir gesagt, bei meinem alten Arzt, vor dem ich, also bei dem ich vor 20 Jahren dann auch operiert, also ich wurde ja auch operiert an der Bandscheibe zweimal.
Ja.
Und der hat zu mir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall operieren und versteifen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin 35, ich habe jetzt wirklich keinen Bock, meine Bandscheiben zu versteifen. Und dann meinte der, keine Chance, mit deiner Vorgeschichte hast du wirklich keine Chance. Und dann habe ich gefragt, aber wie groß ist denn die Chance, dass es vielleicht weggeht von allein? Und dann hat er gesagt, null. Das kannst du vergessen. Dann habe ich gesagt, okay, ich hole mir jetzt eine Zweitmeinung, weil es mir jetzt einfach zu riskant, jetzt da so schnell irgendwas zu machen.
Hast du ihm auch gegenüber so gesagt?
Ja, genau. Ich hole mir jetzt eine Zweitmeinung, ich will mir das überlegen, weil das ist ein großer Eingriff, so eine Versteifung. Und manchmal muss es halt einfach sein. Ich weigere mich überhaupt nicht gegen die klassische Medizin. Alles gut. Ich habe ja zweimal operiert.
Und du kannst auch keinen Flickflack mehr machen
mit der Versteifung, oder? Also die Medizin hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Es geht super viel mittlerweile.
Okay,
ne?
Cool.
Und dann aber musste ich einen Monat auf den anderen Termin warten. Und in der Zwischenzeit war ich dann bei meiner Therapeutin und habe gesagt, mein Gott, was ist denn da jetzt schon wieder los? Und dann hat gesagt, naja, aber ehrlicherweise, du brichst dir halt selbst dein Rückgrat. Und meine ich so, warum? Was mache ich denn jetzt schon wieder? Und dann sagt sie, ja, aber es sind alles so kleine Entscheidungen. Du schaffst es einfach nicht, im Alltag zu sagen, was du brauchst. Also ich gebe mir und meinen Gefühlen nie Wert, dass ich sage, oh, ich würde jetzt aber eigentlich viel lieber Thai essen gehen, anstatt das. Das sind so kleine Sachen, die Menschen für so unwichtig empfinden. Aber da sind ja die Momente, wo man es übt für die großen Momente. Weißt du, sich zu fragen, was brauche ich?
Mhm.
Und es gibt Menschen, die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, zu fragen, was ich brauche. Ich war so jemand. Ich habe immer sofort meinen Bruder gefragt. Irgendwen anders. Was brauchen wir denn?
Bist doch ein Harmoniemensch dann wahrscheinlich.
Völliger Harmoniemensch.
Okay.
Totaler People-Pleaser. Immer gucken, dass es allen anderen gut geht. Das heißt, wenn etwas, eine Entscheidung im Raum steht, wusste ich gar nicht, wie man das macht, mich selber zu fragen. Ich wusste gar, ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich die Antwort finde. Und dann hat sie gesagt, jetzt check das halt bei den kleinen Sachen. Und dann war ich damals mit meinem Freund im Urlaub. Ich habe mir wirklich einen Koffer voller Schmerzmittel mitgenommen, weil ich wusste, wir sind in New York, wir laufen viel. Ich hatte so Schmerzen, dass ich kaum laufen konnte und dachte, das will ich mir jetzt aber schön machen. Also haue ich mir das Zeug jetzt rein. Und dann war ich in diesem Urlaub und ich habe meinem Freund gesagt, ich wünsche mir die nächsten 10 Tage, dass wir alles machen, was ich mir wünsche. Und mein Freund war super cute. Der war wirklich, der hat gesagt, das war mega easy, weil der kennt mich ja auch. Das waren jetzt keine verrückten Wünsche.
Ja.
Aber es war ausschlafen, der hat dann Sport gemacht, ich habe dann geschlafen, dann waren wir brunchen. Dann habe ich wirklich immer so Schritt für Schritt habe ich mich gefragt, okay, was möchte ich jetzt? Jetzt habe ich Hunger. Was möchte ich jetzt? Jetzt möchte ich schlafen gehen. Also wirklich so ganz kleine. Und ich bin schmerzfrei von diesem Urlaub nach Hause gegangen. Ich habe keine Medikamente mehr genommen. Und der Arzt, zu dem ich dann gegangen bin, hat gesagt, ja, und warum sind Sie da? Und meinte ich so, ich schäme mich richtig, dass ich da bin, aber ich bin schmerzfrei. Und dann meinte er so, ja toll, dann viel Spaß beim Leben.
Und seitdem?
Schmerzfrei.
Schmerzfrei.
Ja. Und das ist ein Beispiel. Ich sage nicht, das ist die Heilung und das Wunder für alles. Ne? Es geht nur darum, dass ich es einfach von mir aus empfehlen kann, zu hören, was der Körper so sagt. Und wir brauchen Hilfe. Ich nehme auch Medikamente. Aber der hat schon viel zu sagen. Der weiß vieles mehr, als wir das uns erahnen können.
Ich weiß, was auch geholfen hat in New York. Ihr habt Mary Poppins am Broadway gesehen.
Wir haben...
Da gab's nicht
damals. Warte, wir haben nicht Mary Poppins am Broadway gesehen. Wir haben Lion Kings geguckt.
Nicht zu vergleichen.
Nicht zu vergleichen.
Oh,
jetzt habe ich lange ausgeholt, entschuldige bitte.
Aber natürlich, es ist eben das Thema auch deines Lebens ganz offensichtlich,
voll,
dass du auf dich hörst.
Ja.
Deswegen auch Myself.
So.
Deswegen auch der Song nochmal in einer neuen Version.
Richtig.
Es ist der Kernsong natürlich, in dem du auch davon singst, dass du alles Mögliche machst, wie es einfach dir gefällt.
Genau.
Mal Pippi Langstrumpf spielen. Weißt du? Kleider auf dem Boden.
Voll.
Ja, Pflanzen. Statt Partys.
Voll.
Einfach mal ein Dinner für zwei zubereiten.
Richtig.
Aber alleine essen. Aber alles alleine essen. So. Das ist Freiheit.
Ja.
Ja. Wie sah Freiheit für dich in der vergangenen Woche aus?
Ich finde es gerade schön. Ich habe eine Freundin von mir bei mir zu Besuch, meine Tätowiererin. Das ist was ganz.
Aus Hamburg?
Ja, nee, aus Berlin
aus
ist
Berlin,
die.
Nein.
Aus Berlin. Die ist jetzt für einen Monat bei mir zu Hause. Und die hat auch einen Hund dabei. Und das war letzte Woche unsere Freiheit. Wir waren jeden Tag am See. Wir waren jeden Tag ein bisschen spazieren. Einfach. Und zwischendurch aber trotzdem immer so meinen Kram erledigen, ein paar Mails schreiben und dies erledigen, das erledigen. Das mag ich, wenn so Sachen geschafft werden und gleichzeitig aber Platz fürs Leben ist.
Und die bezahlt dann mit Tattoos, das ist halt das Gute. Jede Übernachtung so bezahlt gut. die mit dem Tattoo,
das
oder?
Ist der das ist wirklich der beste Deal meines Lebens.
Ja, also diese Songs auf diesem aktuellen Album haben alle eine Bedeutung,
ja.
stehen alle für eine Phase deines ja. Lebens. Oceans steht zum Beispiel wofür?
Oceans ist für mich ein ganz tolles Bild dafür, weil wir haben immer wieder Situationen, in denen wir auch Angst haben, in denen uns das Leben Angst macht. Und ich finde, das Meer ist ein ganz tolles Bild für das Leben, weil es ist auf der einen Seite so etwas, das sich so vertraut anfühlt. Auf der anderen Seite aber ist es auch dieses Unergründliche, diese Tiefe, die uns ja auch Angst macht. Und ja. deswegen liebe ich dieses Bild zu sagen, ich weiß nicht, was da unten lauert. Aber, und es ist auch eigentlich nicht mein Element, aber ich bestehe aus Wasser. Ich lasse mich treiben. Das Leben kommt mit Wellen und geht und Ebbe und Flut. Das läuft alles. Und ich lasse mich einfach treiben, ohne zu wissen, wohin es mich ja. treibt.
Und du bestehst ja wirklich aus Wasser.
Ja.
Also zu wie viel Prozent? 99 oder 98
ja,
oder 96?
Ich glaube, es sind weniger. Ich glaube, es sind irgendwie 70%
Ach,
Wasser.
Es sind nur 70%?
Ja, ich glaube, es sind 70 Verstehen. Bis 80% Wasser.
Ja.
Aber ich finde, das ist viel. Und deswegen, Wasser ist ein großes Thema auf dem Album.
Ja.
Wusste, habe ich nicht mit gerechnet.
Let the tide take me home.
Ja.
Weißt du, deep dive into the ocean. Mhm. Deep dive into the unknown.
Ja, geh wirklich rein in das Leben.
Okay. Dann haben wir Hurricane.
Boah.
Es ist mein Lieblingssong, glaube ich.
Toll.
Hurricane.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ja, 59.
Toll. Das ist toll. Nämlich, doch, du siehst fantastisch aus.
Ja.
Sind wir jetzt mal ehrlich.
Danke.
Es ist interessant, weil Hurricane ist nämlich das Alter ab, würde ich jetzt sagen, Mitte 40 bis Mitte 50. Der Lebenszyklus. Das
okay.
ist, wo Frauen in die Menopause kommen.
Ja. Also und eine Zeit, wo du noch, die du noch gar nicht erlebt hast.
Die ich noch nicht erlebt habe. Okay. Aber es ist so, dieser Hurricane ist für diese Lebensphase geschrieben. Und es geht auch so ein bisschen darum, ich meine, wenn wir gerade sehen, was auf der Welt alles passiert. Ne? Man neigt schnell, also es kann schnell gehen, dass man wirklich überfordert ist davon. Also es ist, also mir selber geht das auch so, dass ich mir die Nachrichten angucke und denke, kann uns jemand helfen? Also irgendwie kriegen wir es hier gerade gar nicht mehr hin auf diesem Planeten.
Mhm.
Und das ist, beschreibt auch so diesen Hurricane. Und ich glaube einfach, dass gerade auch so in diesem Alter zwischen, wie gesagt, so um die 50er Jahre rum, dass das ein ganz wichtiger Moment ist, wo viele Menschen so die wichtigsten Sachen schon mal für sich abgehakt haben. Ne? Da ist so Familienplanung, ist das schon mal so durch gewesen. Man hat so seine Jobs gemacht. Im allerbesten Falle hat man etwas, das man liebt und hat ab dann etwas, was man auch so weitergeben kann. Also das heißt, man kommt so in diese Verantwortung, sein Wissen weiterzugeben und aber halt Ruhe zu bewahren. Und ich glaube, das ist genau das, was in diesem Hurricane-Song passiert, ist dieser Mittelteil, in dem dieses Auge des Hurricanes ist, dieser ruhige Teil. Da liegt so, und das ist meine Hoffnung auch für so meine 50er Jahre dann, wenn ich da reinkomme,
ja.
dass ich so weiß, was ich kann, dass ich weiß, was ich weitergeben kann und in so einer Ruhe sein kann und nicht mehr so schnell von dem Außendrama
ja.
irritiert werde, sondern so, ich habe hier meinen Platz, kann sich auch noch verändern, aber...
Und da mag es auch regnen.
Und da mag es auch regnen
aber
und da mag es stürmen.
Im Regen.
Genau, aber ich bin hier so in diesem Auge des Hurricanes ja. und bin hier so ruhig drin und das ist das Bild für diesen Song.
Find me there, dancing in the rain.
Yeah.
Weißt du so?
Mm-hmm.
Heißt es dann, ja. Und der Anfang ist aber auch so kraftvoll. I fought with
Total.
The heart of a lion.
Ja.
Und dann aber down in the belly of the beast. Oder
ja.
irgendwie sowas.
Lieb
down
ich,
in
danke.
The belly of the beast. I've been fighting.
Danke, dass du dich so sehr damit
weißt du?
Beschäftigt hast.
Das klang natürlich nach echten, harten, durchlebten Zeiten.
Ja.
Aber wie interessant, dass du schon mal vorsorgst.
Ja, und ich
bin
glaube,
vorbereitet auf die Zeiten.
Also das Tolle ist, ich habe ja natürlich auch tolle Menschen in dem Alter in meinem Umfeld. Ja, also ne, gerade meine ganze Band, die sind jetzt alle um die 50 rum.
Mhm.
Also nicht alle, aber ein paar davon, meine engsten Freunde, die sind jetzt über 50. Und das ist schon so der Moment, ne, wo man einfach... Boah, schon harte Kämpfe gekämpft hat, muss man ja einfach sagen. Das Leben geht nicht geradlinig. Und trotzdem aber merke ich jetzt auch gerade in meinem Umfeld, dass das einfach eine Zeit ist. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Zeit, wenn ich das erleben darf, in der auch viel Ruhe reinkommt, im besten Falle, wenn man seinen Kram angeguckt hat.
Wenn man seinen Kram angeguckt hat, dann fühlt man sich auch mit sich selber sehr wohl, kann sehr gut alleine sein. Das habe ich auch schon rausgehört. Du liebst die Natur, du hast dein kleines Paradies am Thuner See, weißt du, mit Blick auf den See sogar das Haus und Emil auf dem Fenster sitzt, der einfach auch rausgucken kann. Und ich habe mich so gefragt, auf der einen Seite bist du natürlich so diese Rock'n'Roll-Braut, auf der anderen Seite sehe ich diese tiefe Sehnsucht natürlich nach Natur und aber auch nach der Ruhe. Und ich frage mich aber, wo genau bist du da aktuell?
Überall gleichzeitig.
Ich hätte immer gesagt, du brauchst eigentlich wahnsinnig viel Ruhe und dass eigentlich dieser Wirbel ganz oft die Hälfte der Zeit eigentlich zu viel ist.
Der Rubel wäre mir zu viel, wenn ich jetzt noch in Berlin leben würde. Also wenn ich mich sozusagen jetzt aus irgendeinem FOMO-Gefühl heraus auf diese Partys stürzen würde und so das Gefühl hätte, okay, ich muss da jetzt hin, weil irgendwarum. Und so mit dem Lebenskonstrukt, das ich mir jetzt da gerade geschaffen habe, habe ich halt wirklich zu gleichen Teilen beides. Und das liebe ich einfach, weil das so stimmt. Kann ich immer nach außen hin diesen extrovertierten Teil auf der Bühne leben, das, was mir auch so viel Spaß macht. Ich lache so gerne, ich bin so gerne laut, ich bin so gerne auch wild und flexibel und dann wird halt nicht geschlafen und hier noch und da noch und arbeite viel, arbeite unbedingt dann nach Hause, Ruhe, lass mich alle in Ruhe, ich brauche gar nichts.
Du schaffst es sehr gut zu steuern, wann du wie viel Aufmerksamkeit bekommst. Denn Aufmerksamkeit ist ja auch Druck.
Ja,
das ist wie Besitz. Besitz belastet
total. Und
Aufmerksamkeit genauso.
Total.
Man kann ja gar nicht mehr richtig atmen, ohne dass jemand zuguckt.
Voll.
Wann hat dich das zuletzt belastet? Wann war dir das zuletzt mal zu viel?
Das war lustig, weil das war gar nicht lange her, das war vor 3-4 Wochen, da hat Michael Patrick Kelly in Zürich gespielt, im Hallenstadion. Das waren um die 12.000-13.000 Leute und er hat mich gefragt, ob ich einen Song mit ihm spielen würde. Und ich habe mich total gefreut und drei Tage vorher hat er einen Song geschickt und zwar One von U2 und Mary J. Blige. Und dann habe ich diesen Teil so gelernt und gelernt und gelernt und irgendwie hatte ich da aber gerade eine kleine Krise mit meiner Stimme. Also ich habe irgendwie das Gefühl zu meiner Stimme verloren. Okay. War ein interessanter Punkt auch gerade, das ist ein paar Wochen her. Und das Jahr jetzt war ein spannender Prozess, da ging jetzt sehr viel bei mir gerade. Und ich sage es mal so, ich habe es nicht gefühlt, ich habe meine Stimme nicht gefühlt und ich bin dann dahin und Michael Patrick Kelly ist ja so wahnsinnig nett und das ganze Team ist so nett und alle sind so nett und ich habe mich gefühlt wie so ein Kartoffelsack, der da jetzt hinspaziert und dachte so, ich habe es nicht verdient hier zu sein, so ich bin nicht gut, also es war einfach in dem Moment, ne, das ist wirklich Momentaufnahme, ich bin nicht gut genug für so eine große Bühne und dann war das krass, weil dann habe ich mir die Show von dem angeguckt und dachte, das ist alles so zauberhaft und irgendwie wünschte ich mir das auch so gerne mal, so große Shows spielen zu dürfen. Und
hast du noch nicht in der Schweiz?
Ja, also so selber.
So Zehntausender?
Nee, so selber eine Einzelshow, das hat noch nicht gereicht bis
jetzt. Ich persönlich finde es ja zu groß. Als Fan der Zukunft,
finde ich
viel zu groß.
Aber ich weiß, was du meinst, aber das Gefühl ist schon beeindruckend. Weißt du, wenn du eine Show machst und so viele Leute kommen und wollen das hören, das macht was Tolles mit einem, glaube ich zumindest. Ja. Und deswegen hat er die Show gespielt und wirklich eine Minute vor der Show hatte ich wirklich eine Panikattacke. Weil ich wirklich dachte, ich kann nicht. Ich kann irgendwie gerade nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich kann es nicht gut genug singen. Und das ist so ein toller Mensch. Ich würde so gern gut genug sein, um das zu machen. Und dann geht man so auf diese Bühne und denkt sich so, es ist so nervig, dass bei so einem Prozess, und ich fand den Prozess nämlich gar nicht schlimm, weil ich wusste, das ist jetzt gerade wichtig, dass ich durch diese Gedanken gehe, um mich danach wieder zu sortieren. Aber manchmal nervt es, dass dann 12.000 Leute dabei zugucken. Weißt du, so dieses, das ist schon okay, dass ich da gerade bin, aber müssen dann wirklich alle zugucken jetzt dabei?
Und wie war der Auftritt?
Ach, es war keine Ahnung, es war völlig okay. Ich fand es total schön, mit ihm zu singen. Das war der Part, den ich wirklich auch genießen konnte. Okay. Ich mochte meinen Gesang nicht, aber das kann ich auch loslassen. Das ist völlig okay.
Und was sagt dein Management? Waren die dabei? Haben die zugehört?
Nee, ich bin alleine hingegangen, aber mein Management hat mir danach ein Video geschickt und die hat auch schon beim Soundcheck meinte die, also alle sagen, das klingt super, es ist alles gut und das hilft dann auch, so kurz diesen Reality-Check und zu sagen, ja, es ist wirklich einfach gerade ein Me-Problem.
Die wissen halt, wie man auch mit dir umgehen muss, natürlich voll. Nach all diesen Jahren.
Total.
Ne? Und um dir einfach mal klar zu machen, eigentlich bist du weiter als dieses Gefühl, was du an dem Abend gehabt hast.
Mach jetzt einfach.
Halt die Fresse und geh
auf
die Bühne.
Ja, wirklich. Schnauze und los.
Aber du bist schon Expertin natürlich für das, was viele von uns während der letzten Jahre nach und nach entdeckt haben. Du bist Expertin für Achtsamkeit. Du passt sehr gut auf dich auf. Was sind deine liebsten Übungen? Achtsamkeitsübungen.
Also ich möchte noch mal kurz sagen, ich gebe mir Mühe dabei. Es gibt Phasen, da bin ich ganz schlecht darin. Aber doch, ich gebe mir viel Mühe. Also ich starte meinen Tag mit Atmen. Ja. Einfach mal kurz, nicht Handy und nicht schon Mails und was weiß ich, sondern wirklich, und das ist nicht lange, ne? Ich brauche dafür nicht eine Stunde. Ich mache das kurz 2 Minuten. Einfach mal kurz atmen, sagen, so, neuer Tag.
Wie atmest du denn? Also
einfach in den Bauch atmen, langsam atmen.
Okay, also je ganz nachdem, regelmäßig.
Es gibt manchmal gibt's so Tage, da habe ich so das Gefühl, jetzt mache ich dieses Boxatmen. Da atmet man dann 4 Sekunden ein, hält es 2 Sekunden, 6 Sekunden aus. Aber dafür bin ich meistens schon zu faul. Ich atme wirklich einfach nur bewusst, ne, dass man sagt, ich bin hier, ich bin da, ich spüre mal kurz rein, hallo Tag. Wirklich, und sage das manchmal auch so, ich bin bereit für diesen Tag, ich freue mich auf diesen Tag und ich bin bereit für alle Wunder, die das Leben für mich bereithält. Sowas sage ich dann.
Und du glaubst dir dann auch selbst?
Ja, da geht es gar nicht um Glauben. Es geht mehr darum, einfach zu sagen, ich bin dankbar für das, was da ist und ich bin gespannt, was kommt. Ja. Ich bin offen.
Ja.
Und dann mache ich eine Lymphmassage. Das hilft mir total. Das dauert auch nur 2,5 Minuten. Wir denken alle immer, das ist eine Riesensache. Aber ich aktiviere einfach so meine Lymphknoten.
Am Hals, hier am Schlüsselbein.
Genau, Schlüsselbein, Hals, dann unter den Achseln, Bauchbereich, Leistenbereich, Kniebereich.
Einfach mal ein bisschen drauf rumkneten.
Genau, ein bisschen drauf rumkneten. Und dann Zähne putzen. Und ich habe so ein Mini-Trampolin zu Hause. Und beim Zähneputzen gehe ich aufs Mini-Trampolin, um den Lymphfluss zu aktivieren. Und dann startet schon mein Tag. Und dann ist es manchmal, keine Ahnung, geht es dann direkt auf den Zug oder manchmal direkt gar nicht. Also es ist, je nachdem, geht dann mit dem Hund raus. Und das sind eigentlich so die Sachen. Und ich versuche mehrmals am Tag mich zu bedanken. Für egal was. Völlig wurscht was. Das, was ich gerade finde. Ja. Danke, dass mir heute nichts wehtut. Danke, dass ich so nette Interviews führen darf.
Ja.
Danke, dass ich hier mit einem Auto rumfahren darf und einen Parkplatz bekommen habe.
Sprichst du es aus oder schreibst du es auf oder reicht es bei dir, es zu denken?
Schreiben mache ich nicht mehr so oft. Das habe ich früher ganz viel gemacht. Jetzt ist es zwischen Denken und laut aussprechen, je nachdem, wo ich bin.
Okay.
Ja.
Dann sag mir noch Shine. Der Song, für welche Phase steht Shine?
Shine ist der Start ins Leben. Das sind diese ersten paar Jahre, diese Prägungsjahre. Es ist ja bekannt, dass in den ersten 7 Jahren als Kind, da kommen die ersten Prägungen. Also gerade, glaube ich, jeder hat so seine Story, diese Sätze, die man mal gehört hat, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, die da so sitzen bleiben bei einem. Und da sind ganz, ganz wichtige Jahre, das sind wichtige Jahre in einem Menschenleben. Und bei Shine erzähle ich, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht. Du weißt, wie man weint, du weißt, wie man lacht und das reicht für ein Leben, das reicht für einen Start. So lass diese Kinder die Welt entdecken, ohne sofort sie in Schubladen zu stecken, ohne sofort wissen zu wollen, wohin das alles geht. Lass diese Kinder bitte, bitte um Himmels Willen die Welt entdecken. Und ich glaube, für uns Erwachsenen ist es so wichtig, dass wir den Kindern einfach nur einen Rahmen geben. Wir müssen nur diesen Rahmen halten und gucken, guck hier, das ist so dein Rahmen, das so benehmen wir uns. Ne? Wir schlagen keine anderen Kinder, sowas, ne? So die Basics. Wir gucken links, rechts, wenn wir über die Straße gehen, sowas halt. Aber alles andere müssen wir die Kinder auch entdecken lassen.
Und das Kind bewahren natürlich. Das
Richtig.
Tut uns ja allen auch wirklich gut. Und dazu gehört dann auch mal, die Regentropfen mit der Zunge
Richtig.
Aufzufangen, wie es ja heißt im Text.
Voll.
Oder aber auch seinen eigenen Schatten zu jagen, wenn Sonne ist. Und, und den Himmel anmalen.
Ja.
Und manchmal auch die Stadt rot anmalen.
Ja.
Das ist der Ausdruck im Englischen.
Ach,
to paint
toll.
The town red. Weil man sagt, wir machen einen drauf los.
Oh, das liebe ich.
Ja, let's paint the town red.
Oh, das habe ich noch nie gehört.
Ja, wäre ein schöner Songtitel. Auch mal oder eine schöne Songzeile.
Oh, das ist toll,
genau.
Das schreibe ich mir gleich auf.
Let's paint the town red.
Toll.
Komm, wir machen einen drauf los. Wir machen Halligalli.
Let's paint the town red. Das klingt ja fantastisch.
To paint the town red.
Toll.
Schön. Okay, und dann sag mir noch 2 Sätze einfach zu Rain. Normalerweise heißt es ja, after the rain comes shine. In dem Fall kommt aber Shine vor Rain bei dir im Album.
Ja.
Sag mal kurz zu Rain noch
bei
eine
Rain
Zeile.
Bei Rain habe ich einfach ein Bild, das ist, weißt du, so strömender Regen und man steht darin und ist so, oh, gib's mir Leben.
Oh, ich will immer den Regen mögen, ehrlich gesagt, weil wir alle schütteln ja den Kopf, wenn es regnet.
Ja, das meine ich.
Aber geil wäre es, an Weihnachten regnet es ja nur noch bei uns in Deutschland.
Ja, stimmt.
Ja, und Eigentlich müsste das Bild von Weihnachten in Verbindung gebracht werden mit Regen, aber auch auf eine romantische Regenart und Weise.
Voll.
Ich versuche das immer, aber es klappt nicht.
Ich denke mir immer, dann versuch mal von dir wegzugehen und denk mal an die Pflanzen zum Beispiel. Ich denke nämlich jedes Mal, wenn es regnet, denke ich, oh, wie toll, dass wir jetzt nicht umsonst so Trinkwasser in die Pflanzen schütten müssen, sondern dass einfach die Welt sich da ernährt. Das finde ich dann einfach total schön.
Ja. Bei dir ist halt auch das Glas halb voll.
So.
Weißt du, vom Regen.
Ja,
und nicht
richtig.
Halb leer. Du hast es
genau.
Gelernt und
du
bist doch in der Lage, es umzusetzen.
Meistens. Auch nicht immer, ne? Aber meistens.
Ja. Steffi, danke dir für die Begegnung.
Oh,
es hat wieder richtig Spaß gemacht.
Das war ein tolles Gespräch. Danke, schön, dass du dich so sehr mit meiner Musik auseinandergesetzt hast.
Ja.
Das bedeutet mir sehr viel.
Dafür sind wir da.
Danke.
Dann sage ich mal, bis die Tage wieder.
Ja, bis die Tage.
Denn es gibt noch viel zu besprechen im Leben. Das sage ich dir.
Ja, das würde ich auch sagen.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hey.
Hallöchen.
Hi.
Schön, dass ihr dabei seid.
Die Lösung ist wieder da. Und wir sind jetzt vier.
Im Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks wechseln sich zwei Teams dabei ab, jede Woche über die kleinen und die großen psychischen Probleme des Alltags zu sprechen. Host Verena Fiebiger, Psychotherapeutin Nike Hilber.
Host Sophia Seiler und Psychotherapeut Sina Hagiri.
Wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos, gerade dann, wenn sich das Leben schwer anfühlt.
Ich erinnere mich an so viele Abende und Nächte, in denen ich nicht eingeschlafen bin, sondern ich liege im Bett und ich bin gefühlt beim Einschlafen schon scheiß gebadet, weil dieser Gedanke von, es könnte jetzt ein ganzes Leben so weiterlaufen, der war einfach so krass zermürbend und ich hatte keinerlei Hoffnung.
Freut euch auf neue Folgen von Die Lösung. Wann ist es höchste Zeit für Paartherapie? Was fehlt, wenn wir Religionen hinter uns lassen? Warum steckt Konsum so tief in uns drin?
Was ist das mit dieser weiblichen Wut?
Wie können uns unangenehme Gefühle durchs Leben helfen? Was hat ein übertriebener Fokus aufs Aussehen mit Kontrolle zu tun? Und warum kann psychische Aufklärung auch Schaden anrichten?
Wir sprechen anhand echter Fälle fachlich fundiert über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags.
Die Lösung findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch. Und wie immer gilt,
es gibt nicht die Lösung,
aber jeder Schritt zählt.